Ich danke Ihnen, Herr Vorsitzender, recht herzlich für die besonders nette Einleitung, die einen fast etwas verschämt macht. Und ich darf Sie, meine Damen und Herren, auch recht herzlich in meinem eigenen Namen begrüßen. Auch als Mitglied der Gesellschaft der Ärzte, in der Sie sich momentan befinden. Ich gratuliere auch den Organisatoren, dass sie diesen Ort gewählt haben, der tatsächlich ein besonders historischer ist, was Sie fragmentarisch schon an den vielen Köpfen, die Sie oben sehen, vermuten dürfen. Viele weichenstellende Entscheidungen der Wiener Medizinischen Schule, meine Damen und Herren, wurden hier in diesem Saal gefällt. Auch sehr viele Vorträge in Form einer Denkwerkstatt, das Wort haben Sie vorher gebracht, wurden hier auch vorgenommen. Unter anderem, und das Haus ist, wie Sie wissen, unter Kaiser Franz Josef erbaut worden, der quasi schon prophetisch wusste, dass die medizinische Forschung ein besonderes Haus benötigt. Berühmt ist der um ca. 1900 hier stattgefundene Vortrag. Anwesend waren die Gynäkologen von Wien, den hier in diesem Saal Sigmund Freud gehalten hat. Die Bestuhlung, auf der Sie sitzen, ist noch ident genau die gleiche wie damals. Und Sigmund Freud sprach damals über ein Thema, das heute eigentlich Hochkonjunktur hätte, nämlich er sprach hier in dem Saal über die Hysterie des Mannes. Quasi wusste man damals schon, dass es so eine Eigenschaft oder so eine Pathologie auch im männlichen Geschlecht gibt. Die Pathologie des Mannes. Also es ist ein äußerst historischer Rahmen. Ich möchte Ihnen nicht die anderen Details noch strapaziös berichten. Allerdings, Sie können unten auch ein bisschen sich informieren, was Billroth hier gemacht hat. Dann die vaginalen Hysterektomien haben ihre Tradition gehabt, etc. etc. Das ist allerdings nicht unser heutiges Thema. Unser heutiges Thema sind die Neuroarchive unseres Lebens. Und nachdem Sie, Herr Vorsitzender, so nett waren und das theologische Studium kurz erwähnt haben, gestatten Sie mir, dass wir zu diesem Thema mit einer kleinen theologischen Kurve gehen oder kommen. Sie wissen, wenn Sie sich überlegen, heute genau vor 14 Tagen hat die christliche Welt ein Hochfest gefeiert. 15. August. Ein Fest, das mehr oder weniger, und wir kommen gleich zum Thema, ein Fest, das seit dem 4. Jahrhundert nach Christus in der Tradition der Christenheit stattgefunden hat. Eigentlich haben die Kirchenväter es aus dem heidischen Kalender bekommen, und der Herr Professor Beck kommt gerade im richtigen Moment, wo wir uns begonnen haben, den Kopf zu zerbrechen, was dieser Jahrestag oder dieser Feiertag, der christliche Feiertag vom 15. August bedeutet hat. Es war, meine Damen und Herren, der Tag, an dem Octavianus Kleopatra und Mark Anton besiegt hat. Zunächst bei Actium und dann vor der alexandrischen Küste. 30 und 31 vor Christus, Mitte August. Und das war Ferragosto in der Antike, ein großer Festtag, und die christliche Tradition hat diesen historischen Tag, nämlich den Sieg Octavianus über Kleopatra, dann als Festtag übernommen und den Marienfesttag daraus gemacht. Und an diesem Marienfesttag wird ein Evangelium verlesen, und dieses Evangelium stammt vom heiligen Lukas, von dem Paulus im Kolosserbrief berichtet. Er ist unser geliebter und auch unser berühmter Arzt. Wobei man natürlich nicht weiß, ob dieser Lukas auch der Schriftsteller des Lukas-Evangeliums ist. Allerdings interessant ist es, dass tatsächlich Lukas viele Details in seinem Evangelium aus dem medizinischen Bereich nimmt und vieles auch beschreibt, was medizinisch und möglicherweise auch gynäkologisch nicht uninteressant ist. Und gleich am Anfang des Evangeliums, meine Damen und Herren, kommt diese berühmte Szene. Und die führt uns jetzt schon langsam zum Thema, nämlich Elisabeth besucht, beziehungsweise Maria besucht Elisabeth. Ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium. Und bei diesem Besuch gibt es einen Satz, der für uns Gynäkologen besonders interessant ist. Nämlich, Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Dieses Kind, meine Damen und Herren, sollte später Johannes der Täufer werden. Und eigentlich hätte man diese Lukasstelle 2000 Jahre später zitieren müssen, in diesem wunderbaren Artikel, in dem Review-Artikel, der im New England Journal of Medicine erschienen ist, und sich genau überlegt, welche Einflüsse auf das spätere Leben, adult health, und auf die Erkrankungen, die wir im späteren Leben mit uns tragen, welchen Einfluss hat hier die Zeit, wo das Kind in der Mutter, im Mutterschoß lebt und sich entwickelt. Das war von Peter Gluckmann die erste revolutionäre Arbeit, die wirklich demonstrierte, dass die Dinge, die in der Schwangerschaft, und Sie haben heute den Begriff Familie schon gesagt und der soll einige Male noch reflektiert werden, dass das, was in der Schwangerschaft sich ereignet mit dem Kind, das begleitet das Kind nolens, volens, oft ein Leben lang. Und die Arbeit ist deswegen interessant, weil es nicht nur bei Ratten und Mäusen so ist, sondern, meine Damen und Herren, auch in Adult, in Humans, also auch beim Menschen. Dass das Kind nicht schon als fertiges, beschriebenes Blatt zur Welt kommt, sondern dass das Genom, das bei der Konzeption entsteht, weiter veränderbar war, ist, das dachte oder wusste man nicht, als im Juni 2000 Bill Clinton, hier das menschliche Genom präsentierte, und zwar mit den beiden Wissenschaftlern, mit Craig Venter und mit dem Vorsitzenden der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften. Damals dachte man noch, dass das Programm bei der Konzeption des Genoms fertig ist und es ändert sich nichts mehr. Heute wissen wir, dass das nur ein Präkursor ist. Das Genom ist wie ein Plastilin. Und dieses Plastilin können wir formen und können verschiedene Dinge daraus machen und die können wir teilweise weitervererben und dafür sind wir bis zu einem gewissen Grad selbst und nicht nur die Gesellschaft verantwortlich. Das heißt, kurz nachdem die Feier der Dechiffrierung des männlichen Genoms auch von Science publiziert worden war, musste dieses wissenschaftliche Journal etwas anderes nachlegen, nämlich es gibt nicht nur die Genetik, sondern auch hinter der Genetik gibt es die Epigenetik. So wie hinter der Physik es eine Metaphysik gibt, gibt es hinter der Genetik noch eine Epigenetik, einen zweiten Code. Und dieser Code ist deswegen so interessant, weil er nicht bei der Zeugung formiert wird, sondern er formiert sich in entscheidenden Prägemomenten. Die drei Fenster haben Sie gestern von der Frau Professor Gruber gehört und dann später auch noch ein wenig. Wie soll man sich das vorstellen? Auch das ist das letzte Mal, ist gestern schon kurz besprochen worden. Sie haben hier die DNAs, das ist wie eine Perlenkette, die ist aufgereiht auf den Histonen, das sind diese grünen Stränge, das ist die DNA. Und an der DNA hängen Ladungsträger. Und diese Ladungsträger, AC heißt Acetyl, Phosphat, dann kommen noch die Methylgruppen dazu, die geben dem Genom, die geben der Perlenkette eine Ladung. Und diese Ladung, meine Damen und Herren, ist veränderbar. Nicht die Sequenz des Genoms, das bleibt immer gleich, aber die Ladung. Und die können wir ändern. Und je nachdem, welche Ladung es hat, ändert das Genom seine Struktur und damit auch die Translation bzw. die Transkription. Es kommen andere Proteine bzw. modifizierte Transkriptionsmuster hervor. Also würde zum Beispiel durch eine Tat oder durch einen Effekt oder durch eine Aktion das Acetyl wegkommen oder es kommen Methylreste dazu, dann wird wie von unsichtbarer Hand das Genom unterschiedlich geformt und es ist ein neues Genom in der Architektur da. Und das ist der Mechanismus, die Arbeit in Science stammt übrigens von einem Wiener Kollegen, der im IMB damals gearbeitet hat und jetzt in Freiburg Ordinarius ist. Dieses Genom oder diese Veränderung ist dafür dann verantwortlich, dass ein neues Muster entsteht und dieses neue Muster ist das Plastilin. Das ist durch unsere Tat machbar. Und das ist letzten Endes auch einfach ausgedrückt der Mechanismus für die Epigenetik. Als ich meine Ausbildung machte in der Frauenklinik, musste ich lange Zeit in der Schwangerenambulanz arbeiten. Sind die Frauen immer gekommen, ab Beginn der Schwangerschaft, und wir mussten sie untersuchen, dass keine Frühgeburt entsteht etc. Und ab und zu kamen Frauen, die erzählten uns, jeden Tag spreche ich mit meinem Kind. Wir überhebliche Geburtshelfer und Gynäkologen haben weggeschaut und die Augen verdreht und wussten damals nicht, dass diese Arroganz eigentlich nicht angebracht war. Denn es ist tatsächlich so. Wir dachten uns, wie kann das sein? Das Gehirn des Kindes ist noch nicht voll aktiv. Wie soll sich das merken, was die Mutter mit dem Kind redet? Es ist aber so, und auch hier sind, obwohl das Gedächtnis noch nicht aktiviert ist, sind offensichtlich epigenetische Strukturelemente, die es formen und später dem Gehirn, wenn es dann aktiv ist, diese Information weiterleiten. Das Interessante an dieser Arbeit, die FAZ hat eine wissenschaftliche Arbeit, die ich Ihnen erspare, gereviewt. Das Interessante ist darin, dass das Baby schon zwischen männlicher und weiblicher Stimme unterscheiden kann. Das heißt, das erkennt die Stimme der Mutter. Und diese Mutterstimme ist natürlich das Intensivste, was ein Kind erlebt, denn es ist dauernd bei der Mutter. Das Kind kann differenzieren zwischen Mutter und zwischen der Umwelt. Und damit wird natürlich die Frage aktuell, wie viel Mutter braucht das Kind? Das ist keine rein soziologische, keine gesellschaftliche Frage, sondern kommt aus der epigenetischen Ecke. Wenn das Kind die Mutterstimme über Wochen hindurch hört, dann hat es natürlich zu dieser Stimme eine besondere Aktivität, eine besondere Beziehung. Und wenn dann die Stimme plötzlich fehlt, meine Damen und Herren, dann gibt es unter Umständen ein Problem. Also diese Frage ist gesellschaftlich nicht uninteressant. Die Arbeit, die wieder sehr in die Wissenschaft hineingeht, zeigt uns, dass die Speicherung der mütterlichen Stimme auch mit der Vokalität und mit der Syllabilität einhergeht. Das heißt, anders ausgedrückt, das Kind kann die Vokale der Mutter erfassen, und zwar nicht im Gedächtnis, sondern es speichert es zunächst epigenetisch ab und aktiviert es dann, wenn das Kind mit der Gedächtnisfunktion beginnt. Und diese Vokalität, mit der die Mutter gesprochen hat zum Kind oder was das Kind gehört hat, diese Vokalität findet man dann, wenn das Kind zum Schreien beginnt. Das heißt, Sie können am Schreimuster des Kindes postpartal nach der Geburt Vokale identifizieren, die die Mutter präferenziell in ihrer Schwangerschaft gebraucht hat. Also hier gibt es auch in der Stimme einen ganz großen Zusammenhang, der ebenfalls meines Erachtens nach atemberaubend fast ist. Sodass man also schon konkludieren darf, dass in der Gebärmutter, in Utero, und das zeigt diese Arbeit, eine Prägung stattfindet, und diese Prägung ist auch zunächst eine Prägung der Stimme. Aber es ist nicht nur eine Stimmprägung, das Kind riecht die Mutter, es wird von der Mutter geprägt, es erfasst über das Fruchtwasser, was die Mutter isst, was ihr schmeckt, und auch das wird geprägt. Also die Prägung ist phänomenal, was während der Schwangerschaft stattfindet. Und es ist gestern vom Dr. Spork ja auch schon erwähnt worden, dass die Medizin sich völlig umändern wird. Wir werden als Geburtshelfer auch die mechanistische Ader, die mechanistische Straße der Geburtshilfe verlassen müssen, weil ohne dies meistens eine Sektio Caesarea im Vordergrund steht, wenn es Probleme gibt, und müssen über diese Mechanistik uns mit völlig anderen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel auch mit der Prägung während der Schwangerschaft. Und dann kommt noch etwas dazu, nämlich das Kind erfasst nicht nur die mütterliche Sprache, sondern es erfasst auch Schwankungen in den Melodien. Es erfasst, dass die Mutter singt, und das, was frühere Generationen mit dem Schaukeln und mit den Kinderliedern immer wieder gesprochen und erzählt haben, das gehört nicht in das Reservoir der Großmütter, sondern das, meine Damen und Herren, und das ist ja das Interessante an der Medizin, dass frühere Erkenntnisse jetzt dokumentiert und bestätigt werden. Das hat ein Substrat in re. Das heißt, das Schaukeln und das Singen mit dem Kind, das prägt das Kind. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat darüber ein wunderschönes Feuilleton anlässlich einer medizinischen Publikation geschrieben. Das heißt, die Presse berichtete damals auch, die Babys lernen die Kinderlieder eigentlich schon im Mutterleib. Und da gibt es tatsächlich wunderbare Arbeiten, wie zum Beispiel die pränatale Musik, also in der Schwangerschaft, die neuronalen Effekte vorbereitet, und zwar durch epigenetische Prägung, die das Kind während der Schwangerschaft erfährt. Der Fetal Response an Musik und an Stimme. Also das Kind prägt sich zunächst außerhalb des Genoms und außerhalb zunächst auch noch das, was wir Gedächtnis nennen, über epigenetische Mechanismen das ein, was dann in das Gedächtnis überlagert wird. Vor in etwa, wann wird es gewesen sein, der endokrine Kreis? 3 Jahren. Meine Damen und Herren, war der Herr Senatspräsident Strauß, die Frau Professor Gruber assistiert mir, hier und hat hier auch einen Vortrag gehalten. Senatspräsident Strauß war der Vorsitzende im BVD-Untersuchungsausschuss, vielleicht kennen Sie ihn, und er ist der einzige oder der noch letzte Überlebende der Strauß-Dynastie. Und er hat damals berichtet, wie das große Haus der Strauß-Dynastie im 2. Bezirk stand, und über die Familien hindurch ist den ganzen Tag musiziert worden. Die Frauen sind mit den schwangeren Konditionen dort auf und ab gegangen und haben Tag und Nacht mehr oder weniger gehört, wie musiziert, gesungen und musiziert wurde, wie der Walzer entstand, der dann erst später über den Donaukanal bis zum kaiserlichen Hof gekommen ist. Interessante Entwicklung übrigens. Und die moderne Medizin, die kann dieses Phänomen erklären. Also hier gibt es auch etwas wie eine Epigenetik. Und wenn Sie sich die großen Familien, Mozart, Haydn, Netrebko, musikalische, reiche Zigeunerfamilie anschauen, da findet eine Prägung im Mutterleib statt. Das sind, meine Damen und Herren, nicht die Gene, sondern das ist eine Prägung in Utero, und das ist also wirklich etwas, was tatsächlich faszinierend ist. Es prägt das Kind allerdings nicht nur die Musik und nicht nur das Sprechen der Mutter, sondern es prägt auch die Sonneneinstrahlung, interessanterweise. Und diese Arbeit, die aus Skandinavien erschienen ist, zeigt uns etwas auch sehr Interessantes, nämlich dass Kinder, die zweite Schwangerschaftshälfte, also hier Jänner, Februar, März, erleben mussten, also die Monate, wo eine geringe Sonneneinstrahlung war, die neigen eher zu Autoaggressionserkrankungen, wie zum Beispiel zur multiplen Sklerose. Und der Grund dafür ist, dass das Vitamin D, das dadurch natürlich geringer ist, dass dieses Vitamin D für die Prägung des kindlichen Immunsystems später von ganz großer Wichtigkeit ist. Das Vitamin D ist nicht nur dafür verantwortlich, dass das Kind, wenn die Mutter das Vitamin D hat, wenn das Kind später dann mit 50 oder 55 in die Menopause kommt, sofern es eine Frau ist, weniger gefährdet ist für die Osteoporose, sondern dass auch das Immunsystem des Kindes vom Vitamin D-Spiegel der Mutter abhängig ist. Es muss in etwa, und das wissen wir heute, der Vitamin D-Spiegel bei 40 Nanogramm pro Milliliter liegen in der Schwangerschaft, das ist der ideale Bereich. Und für Covid-19 übrigens völlig neue Erkenntnis, auch der Vitamin D-Spiegel ist für das Immunsystem jetzt nicht das Heilmittel, aber es stärkt das Immunsystem. Und das Immunsystem ist ja bei Covid-19 von enormer Bedeutung. Denn warum erkranken Kinder und Jugendliche kaum oder sterben gar nicht? Und bei älteren Menschen findet man das häufiger, weil das Immunsystem, vor allem das mononukleare, das zelluläre Immunsystem, bei Kindern viel besser vorhanden ist als bei älteren Menschen. Und durch das Vitamin D wird das auch gestärkt. Also nicht nur die Osteoporose, nicht nur Multiple Sklerose, sondern auch Asthma, Gestationsdiabetes, ein wichtiger Aspekt. Man weiß das von der Folsäure. Warum ist die Folsäure so wichtig in der Schwangerschaft? Nicht deswegen, weil sie so quasi ein wertvolles Element ist, sondern die Folsäure ist deswegen wichtig, weil sie die CH3-Gruppe, also einen Buchstaben der Epigenetik, dem Kind zur Verfügung steht. Durch die Folsäure bekommt die Mutter die Möglichkeit, jene epigenetische Mechanismen zu machen, die notwendig sind, weil die Folsäure, diese CH3-Gruppe, für die elektrische Ladung des kindlichen Genoms wichtig sind. Es ist ein Teil des epigenetischen Alphabetes, und das braucht eben auch das Kind. Das ist einer der Gründe, warum, und das haben Sie gestern schon gesehen, nicht nur Vitamin B12, nicht nur die Folsäure, sondern auch das Methionin und das Cholin wichtig sind. Also ein Ei jeden zweiten Tag in der Schwangerschaft, meine Damen und Herren, ist in diesem Fall sogar gut. Ansonsten wäre es vielleicht eine zu große Belastung, weil ein Ei sehr viel Cholin hat und durch das Cholin wird der Methylrest mehr oder weniger dem Kind zur Verfügung gestellt. Was natürlich besonders unangenehm ist, und da ging gestern auch Dr. Spork schon sehr schön ein, ist der soziale Stress, den Mütter ausgeliefert sind. Und wir betreuen bei der Schwangerschaftsuntersuchung ja letzten Endes auch das Ambiente mit und erkunden uns, ob die Frauen in Ruhe gelassen werden, wenn sie schwanger sind, ob sie Stress ausgesetzt sind von ihrer Umgebung, von der Schwiegermutter, vom eigenen Mann, vom beruflichen Ambiente. Denn das, meine Damen und Herren, ist für das Kind extrem schlecht. Das Kind erfährt das mit. Und es erfährt es mit zum Beispiel über den brain-derived Nerve Growth Factor. Da haben Sie wieder also die DNA und Sie haben hier kleine Punkte, das sind Methylreste. Und wenn das Kind, wenn die Mutter im Stress ist, wird an den Promoterbereich des brain-derived Nerve Growth Factors des Kindes, werden so Methylreste angehängt und das bewirkt, dass das Kind später jede Stresssituation mit einem Schallverstärker erlebt. Also es reagiert über und kann dann gar nicht anders, als auszurasten. Und da, und das ist ein interessanter Link, das werden Sie wahrscheinlich später aus berufeneren Mund noch hören, da greift auch schon langsam die epigenetischen Tracks ein, nämlich man kann tatsächlich diese Methylreste, die hier angehängt werden, durch gewisse Medikamente wieder reduzieren. Es gelingt also auch hier schon epigenetisch eine Therapie zu machen und manches, was epigenetisch schiefgelaufen wurde, auch medikamentös, ein sehr kompliziertes Gebiet, zu reparieren. Hier laufen die ersten Versuche. Dass der Distress in der Schwangerschaft, und auch das ist gestern schon gefallen, auch beim Kind dann später, und das sind wie gesagt Untersuchungen, die nicht nur bei Mäusen und Ratten stattgefunden haben, sondern auch bei Kindern, also bei humanen Kindern, dass das eine Rolle spielt, zeigt diese Untersuchung. Der antenastrale Stress, Schizophrenie, Depression, das ist alles letzten Endes die Folge. Intrauterines Cortisol, das Stresshormon, das ist mit einer Hypertonie später verbunden, mit einer Insulinresistenz. Also alle die unangenehmen Dinge, die Erwachsene dann später begleiten, werden letzten Endes schon determiniert in der Schwangerschaft. Wobei es ja verständlich ist, meine Damen und Herren, das Kind ruht hier im Fruchtwasser. Und dieses Fruchtwasser ist so etwas wie ein Paradies. Es gibt keinen Hunger, es gibt normalerweise auch keinen Feind. Das Kind lebt im Mutterleib paradiesisch. Nachdem allerdings das Kind im menschlichen Bereich unreif zur Welt kommt, braucht es besondere Mechanismen. Und es braucht dann einen Effekt oder es braucht dann etwas, wo das Kind den Eindruck hat, wenn ich das Paradies verlasse, dann muss ich einen Ersatz haben. Und dieser Ersatz, meine Damen und Herren, sind die beiden Aktionen, die in den ersten Lebensjahren von entscheidender Bedeutung sind. Das Kind muss postpartal so oft wie möglich abgeschmust und so oft wie möglich gestreichelt werden. Die postpartalen taktilen Reize, die ersetzen mehr oder weniger das Fruchtwasser und die ersetzen das Paradies, das das Kind während der Schwangerschaft erlebt hat. Wir wissen das sehr schön, das ist zum Beispiel der Oxytocin-Rezeptor, das Gen dieses Rezeptors, das dann auch methyliert wird, wenn es fehlt. Oxytocin, sagt Ihnen es, das Kuschelhormon ist für die Empathie mitverantwortlich. Auch hier kommt es beim Fehlen der taktilen Reize postpartal zu einer Hypermethylierung und damit letzten Endes auch zu Störungen. Oder wenn die taktilen Reize tatsächlich fehlen postpartal, der Glukokortikoidrezeptor auch etwas, was von entscheidender Bedeutung für das spätere Leben ist. Also man weiß es relativ genau, wo die Dinge heute liegen und man kann auch versuchen, hier einzugreifen bzw. Prävention zu machen. Wenn der Glukokortikoidrezeptor hypermethyliert wird, kann der Nerv Growth Factor nicht angreifen und das wäre aber ins Detail gehend der Mechanismus, über das, meine Damen und Herren, geht. Fehlen also die taktilen Reize, fehlt also die Simulation des Fruchtwassers und des Mutterleibs postpartal, dann kommt es zu einer Hypermethylierung des Oxytocin-Rezeptor-Gens, des Östrogen-Rezeptor-Alpha-Gens, vor allem in der sogenannten Areopreoptika. Also das sind vielleicht zu sehr ins Detail gehende geburtshilfliche Themen, mit denen ich Sie nicht belasten möchte. Und dann kommt noch etwas dazu, nämlich Sie haben hier den Beckenboden der Frau. Das ist der Beckenausgang. Der Beckenausgang ist 10 cm groß. Das heißt, die Geburt muss beginnen, solange der Durchmesser des kindlichen Schädels nicht größer als 10 cm wird, denn sonst geht das Kind nicht durch. Und das ist der Grund, warum im humanen Bereich, im Unterschied zu vielen anderen Säugetieren, die Kinder unreif zur Welt kommen und viele Jahre brauchen, bis sie dann aufgezogen werden. Denn würde die Evolution, und das kann sie nicht, den Beckenausgang länger als oder größer als 10 cm machen, dann wäre das, meine Damen und Herren, mit dem aufrechten Gang nicht vereinbar. Das heißt, die Evolution kann den Beckenausgang gar nicht größer machen. Es ist limitiert, weil das wieder eine mechanistische Limitierung für den aufrechten Gang ist. Das heißt, die Natur, die Evolution hat versucht, Mittel und Wege zu finden, auch unterhalb von diesen 10 cm das Kind mehr oder weniger groß werden zu lassen. Und das ist die Funktion der von Ihnen heute schon erwähnten Eltern. Die Eltern, meine Damen und Herren, haben dann die Funktion übernommen, das Kind zu führen. Und diese wunderbare Arbeit, die würde ich Ihnen auch fast ans Herz legen. Die zeigt uns, dass die Kinder von den Eltern in der Heranreifung nicht nur lernen, wie sie reden sollen, sondern sie lernen auch, wie sie essen sollen. Die Mensa communis, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, das gemeinsame Essen am Tisch mit der Familie, hat nicht nur einen schönen Hintergrund, sondern ist auch biologisch von höchster Relevanz. Denn die Kinder lernen erstens einmal, wie man essen soll, sie lernen, was man essen soll und sie lernen mitunter auch, dass man kochen kann, was ja heutige Kinder mehr oder weniger fast vergessen. Und die Arbeit zeigt auch noch einen Aspekt, wenn Mütter kochen und wenn die Kinder das sehen, dann haben auch die Kinder einen gewissen Effekt, kochen zu wollen, beziehungsweise es auch zu imitieren. Also etwas, was über die gesellschaftliche und kulturellen Grenze hinausgeht und was uns zeigt, wie wichtig die Familie auch in diesem Randgebiet eigentlich ist. Denn wenn das nicht funktioniert, wenn nur Hamburger gegessen werden zu Hause, dann wird das Kind ein Leben lang nur Hamburger essen. Ich überspitze jetzt etwas und vereinfache unter Klarheit willen. Aber diese Tendenz ist vorhanden und dieses Bild, meine Damen und Herren, haben Sie gestern schon gesehen. Und ich sage es Ihnen noch einmal, wiewohl ich es anders interpretieren möchte. Natürlich, meine Damen und Herren, hat die Gesellschaft eine Verantwortung. Aber auch die Eltern haben eine Verantwortung und nicht nur die Gesellschaft. Auch die Eltern sind verantwortlich für die Kinder, die sie erziehen. Und auch das, meine Damen und Herren, kann man nicht dreimal genug unterstreichen. Man muss auch den Eltern sagen, wie sie es machen sollen und dass in die böse Richtung gehend etwas wirklich auch Probleme hervorrufen kann. Dass selbst die Nahrung einen epigenetischen Einfluss hat, das weiß man ja von der Bienenkönigin. Wir wissen, es gibt drei verschiedene Bienenarten, die Königin, die Arbeiterin und die Drohnen. Und alle drei Bienenarten haben das gleiche Genom, genetisch völlig gleich. Und trotzdem sind sie unterschiedlich konfiguriert. Und das zeigt natürlich, wie unabhängig von den Genen selbst die Ernährung schon in die Epigenetik eingreift und hier tatsächlich formen kann. Plastilin, meine Damen und Herren. Und das ist das Gleiche natürlich auch beim Menschen. Sodass die große Frage, wie optimieren wir künftig unsere Babys, die Frankfurter Allgemeine hat hier ein Feuilleton gemacht, so beantwortet werden muss, nicht indem man 1000 Unterstützungen, das ist auch wichtig, aktivieren, sondern wir optimieren unsere Kinder durch eine gute Familie. Wir optimieren die Kinder, indem wir ihnen den Schutz geben, postpartal, den sie dann nicht mehr in Utero, im Fruchtwasser haben. Und das ist meines Erachtens nach der wichtigste und der beste Optimierungsschritt, den es gibt. Warum vernachlässigte Kinder kranke Erwachsene werden? Natürlich ist die Psychotherapie wichtig, die wir gestern auch gesehen haben, aber viel wichtiger ist es, die Kinder einfach nicht zu vernachlässigen. Das ist die beste Prävention. Und wenn wir heute Prävention gegen den Herzinfarkt, Erniedrigung des Cholesterinspiegels, Prävention gegen Osteoporose machen, dann müsste diese Form der Prävention eigentlich auch in das gesellschaftliche Bewusstsein hineingehen. Die Epigenetik, meine Damen und Herren, hat viele Aspekte. Und ein Aspekt ist auch der, dass durch die epigenetische Prägung etwas möglich geworden ist, was bis vor 10 Jahren nicht möglich geworden war. Nämlich man kann aus den Zellen, die das Kind in den mütterlichen Kreislauf hineinpumpt, man kann eine Pränataldiagnostik machen. Das heißt, man muss nicht mehr Amniozentese machen, sondern die Mutter bekommt von Kind Zellen und die Zellen unterscheiden sich jetzt wieder einfach ausgedrückt epigenetisch von der mütterlichen Zelle. Und durch die epigenetischen Unterschiede, Kind hat andere Epigenetik als die Mutter, kann man die Zellen trennen. Und damit kann man aus den mütterlichen Zellen dann die Chromosomen untersuchen und andere Erkrankungen teilweise ebenfalls. Also das war mehr oder weniger die Entstehung der großen Panoramatests, die jetzt in der 12., 13. Woche auch angeboten werden. Und da hat die Medizin erkannt, dass es so etwas wie einen Mikrochimerismus gibt. Das heißt, die Mutter hat die Zellen des Kindes und trägt die Zellen des Kindes ein Leben lang. Und da komme ich zu einem Punkt, den wir besprochen haben, nämlich auch beim Abort, meine Damen und Herren. Auch beim Schwangerschaftsabbruch bleiben die Zellen des Kindes im mütterlichen Blut. Und keiner weiß noch, was damit passiert. Wir wissen, dass das für die Onkologie eine gewisse Bedeutung hat, dass dieser Mikrochimerismus schützen, aber auch schaden kann. Brustkrebs zum Beispiel viel weniger bei Frauen, die oft entbunden haben, weil die kindlichen Zellen in der Brust die Mutter schützen vom Brustkrebs. Andere Dinge sind gefährlicher, werden eher zum Risiko. Also hier gibt es ein Gedächtnis, das die Mutter mit sich trägt. Und diese Gedächtnisse, meine Damen und Herren, sind durch die mütterlichen Zellen, die die Mutter aber vom Kind teilweise bekommt. Sodass man, wenn man provokativ ist, und ich war hier in diesem Rahmen auch oft provokativ, sagen kann, Sie wissen ja, dass die kindlichen Zellen sind ja nicht nur vom Kind, sondern die Hälfte der kindlichen Zellen, die in der Mutter zirkulieren, sind auch vom Vater. Dass die Mutter mit dem Kindesvater zellverwandt bleibt, und zwar ein Leben lang. Ob das jetzt ethisch und gesellschaftlich opportun ist, das zu sagen, ist eine andere Frage. Und ob man sich da nicht einen Shitstorm von Kreisen induziert, ist auch eine Frage. Aber es ist so, meine Damen und Herren, es ist quasi die Unauflöslichkeit der Ehe, ist hier biologisch grundgelegt. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, Herr Professor Beck, den natürlich die Sancta Ecclesia andenken könnte. Denn sowas zu erzählen, ist möglicherweise interessanter, als alte Argumente über die Unauflöslichkeit der Ehe immer wieder zu bemühen. Und dann, Sie sind ja ein Vorreiter, ein Pionier. Und dann, meine Damen und Herren, gibt es noch was anderes, nämlich die kindlichen Zellen sind bidirektional. Das heißt, das Kind bekommt Zellen, die Mutter bekommt Zellen vom Kind, speichert die und gibt aber wieder Zellen von sich selbst dem Kind, also bidirektional. Und das geht so weit, das ist die Arbeit, wenn eine Frau schwanger war, zum Beispiel mit dem Buben, mit einem Buben, erste Schwangerschaft, und sie wird dann noch einmal schwanger mit einem zweiten Buben, dann bekommt der zweite Bub die Zellen des ersten Buben, bidirektional, über die Mutter. Und damit hat natürlich etwas eine gewisse Bedeutung, was seit der Antike besprochen wird, nämlich es gibt den Primogenitus, den Erstgeborenen, und dieser Erstgeborene hat tatsächlich eine gewisse Relevanz, weil er praktisch das erste Pool des Mikrochimerismus, der mikrochimerischen Stammzellen sind, die vom Kind kommen, vom ersten Kind, und dann allen weiteren weitergegeben werden. Dass die Epigenetik nicht nur für die Pränataldiagnostik wichtig ist, sondern auch für die Onkologie, das werden Sie nachher noch aus berufenerem Mund hören. Also auch hier hat die Epigenetik einen gewissen Impact. Es ist zur Diagnose nicht nur von fetalen Zellen, sondern auch zum Beispiel von onkologischen Zellen herangezogen worden. Es besteht hier die Möglichkeit, telegate Spuren im Körper zu finden. Und diese Arbeit ist ethisch sehr umstritten, allerdings nicht uninteressant. Nämlich die Epigenetik kann unter Umständen auch ungefähr voraussagen, wie lange, von Unfällen abgesehen, wir unsere Lebenszeit noch vor uns haben. Sind es 5000 Tage, sind es 3200 Tage, sind es möglicherweise nur mehr 1000 Tage. Also, dass sich hier eine neue Denkweise, wenn auch erst im Ansatz, ankündigt, das, meine Damen und Herren, ist verständlich. Und dann gibt es noch einen Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, und dieser Aspekt ist deswegen so interessant, weil man weiß, dass die Epigenetik letzten Endes etwas benötigt, nämlich es braucht ein fertiges Genom. Und dieses fertige Genom wird dann mehr oder weniger verändert und kann auch weitergegeben werden. Es gibt aber Hinweise, dass offensichtlich noch vorher, bevor das Genom des Kindes fertig ist, dass vorher schon etwas existiert, was die Eltern in sich tragen, vor der Zeugung, und was dem Kind dann, obwohl das Genom des Kindes noch nicht fertig ist und nicht epigenetisch verändert werden kann, was trotzdem den Kindern weitergegeben wird. Und das zeigt diese wunderschöne Arbeit in Nature Medicine vor 2 Jahren, nämlich, dass es eine präkonzeptionelle Epigenetik gibt. Das heißt, ich wiederhole es in einfachen Worten, durch die Temperatur, denen die Eltern vor der Zeugung ausgeliefert oder ausgesetzt waren, diese Temperatur steuert den Stoffwechsel, und zwar über die adrenergen Rezeptoren, und bewirkt, je kälter es ist, umso schlanker bleiben die Kinder dann, wenn sie nicht wirklich zu sehr sündigen. Also Beta-Adrenerg, der Professor Beck hat es auf den Punkt gebracht. Wenn Sie, meine Damen und Herren, ein schlankes Kind zeugen wollen, dann gehen Sie am besten auf eine Skihütte, wo es wirklich sehr kalt ist. Ich gehe davon aus, dass Sie das sagen wollten, nicht? Und dann machen Sie dort das Opus Magnum und Sie werden, vereinfacht ausgedrückt, ein schlankes Kind bekommen. Also etwas, was ich Ihnen hier auch zeigen möchte, damit Sie nicht den Eindruck haben, das sind nur Geschichten aus dem Wienerwald, die ich Ihnen da erzähle. Das ist die Originalarbeit in Nature Medicine, und Sie sehen, dass das Ganze über die Spermien abläuft. Die Spermien sind hier die Träger, und Sie sehen auch das braune Fett und das weiße Fett. In der Menopause ändert sich ja das immer wieder auch. Das entscheidet letzten Endes über die Body Composition, und das, meine Damen und Herren, wird verändert. Und das Ganze hat zu einer neuen Philosophie geführt in den Vereinigten Staaten, nämlich dass es so etwas wie eine präkonzeptionelle Pädagogik gibt. Das heißt, bevor die Menschen beginnen zu zeugen, müssten sie eigentlich unterrichtet werden, dass sie gewisse Dinge einhalten sollen, damit dann die Zeugung funktioniert und das Kind auch funktioniert. Sie haben hier ein Review aus Lancet, also wirklich oberste Kategorie, bevor sie beginnen, bevor man überhaupt beginnt, bevor das Opus Magnum angefangen wird, soll man schon überlegen, etwas zu machen. Man soll den Lifestyle ändern. Wunderschönes Bild, das verständlicherweise gerade aus den Vereinigten Staaten stammt. Man soll nicht übergewichtig sein. Das Übergewicht des Mannes, meine Damen und Herren, vor der Zeugung ist desaströs. Und zwar in dem Fall nicht epigenetisch, sondern über einen anderen Mechanismus, der in den Spermien abgelagert wird. Die Preconceptional Care, nicht? Also die Sorge vor der Zeugung für das Kind. Also nicht mehr die Epigenetik alleine, post festum, sondern schon vorher. Vorher, meine Damen und Herren, muss man schon beginnen. Interventionsstrategien, ebenfalls ein Artikel aus dem Lancet. Also das ist wirklich schon in der Schulmedizin langsam hineingehend, und wir müssen tatsächlich hier unser Denken verändern, dass wir, es wäre ja auch ein Aspekt für den Aufklärungsunterricht, das, meine Damen und Herren, müsste man den Kindern beibringen und nicht, dass es verschiedene Penislängen gibt und für jeden Penis passt das gleiche Kondom. Also das, was aber mehr oder weniger auch Inhalt des Aufklärungsunterrichtes ist. Das wären die Inhalte. Und da wäre natürlich die katholische Kommunität und da wären natürlich auch Denkfabriken, wie Sie sie vorher genannt haben, fast gefordert, das anzudenken und anzusprechen. Denn das, meine Damen und Herren, das ist die wirkliche Aufklärung und nicht nur mechanistische Details, die mitunter sogar ungustiös sind. Exercise, Gewicht, Exercise. Der Mann muss Bewegung machen. Und wenn er Bewegung macht, meine Damen und Herren, dann hat das viele Vorteile. Und deswegen hat selbst die FAZ vor einiger Zeit gesagt, Väter, lebt gesund. Und zwar lebt gesund, bevor ihr zeugt. Ihr müsst euch vorbereiten auf die Zeugung. Das ist kein Kinderspiel. Das ist ein ganz ein wichtiges, großes Geschäft. Und in dieses große Geschäft müsst ihr vorbereitet hineingehen. Väter, lebt gesund. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn es wahrscheinlich nicht nur die Epigenetik ist, was ist es sonst? Gibt es Mechanismen, die unabhängig von den epigenetischen und von den genetischen Codes auch arbeiten? Und da gibt es einen neuen Aspekt, der allerdings erst am Beginn des Verständnisses ist und der bis zu einem gewissen Grad mit der dunklen Materie und mit den Sternen, die wir sehen, ähnlich ist, nicht ident. Wir wissen, dass das, was wir im Sternenhimmel sehen, nur einige Prozent tatsächlich des Universums sind. Der Großteil, meine Damen und Herren, des Universums ist dunkle Energie, ist dunkle Materie, die wir nicht sehen. Wir sehen nur einen kleinen Teil. Und ähnlich scheint es auch im Genom zu sein. Nur 5% des Genoms sind transkriptionell aktiv. Das heißt, nur aus 5% werden unsere Beine, unsere Zellen und 95% sind dunkle DNA, in der Medizin auch als Junk-DNA, also überflüssige DNA, früher bezeichnet. Und da weiß man, dass diese Junk-DNA tatsächlich in der Lage ist, manchmal transkribiert zu werden. Und diese kleinen RNA-Stücke haben dann einen enormen Einfluss auf unser Leben und können regulativ eintreten. Und das erklärt unter Umständen auch, warum nicht nur der dicke, nicht nur der nicht sportliche Vater, sondern auch der gestresste Vater im Sperma, nicht epigenetisch, sondern über diese dunkle DNA, über die Mikro-RNA, so heißt sie, Informationen speichert und diese Informationen, meine Damen und Herren, sind dann etwas, was weitergegeben wird, was man aber vor der Zeugung mehr oder weniger schon arretiert. Das ist eine der Arbeiten, die ich Ihnen nur mit einem Satz erkläre, aber auch damit Sie sehen, weil es wirklich notwendig ist, hier Testimonials zu zeigen. Sie sehen, dass die RNA intergenerational weitergegeben und weitervererbt wird. Wenn ein Vater, ein Mann Sport betreibt, dann bilden sich so kleine Mikro-RNA-Stücke und die können eines, sie können im Hippocampus die Plastizität verbessern, im Gehirn. Und das erklärt auch, warum sportliche Aktivität etwas Hervorragendes ist gegen die Demenz, gegen den Alzheimer. Sportliche Aktivität aktiviert Mikro-RNA-Stücke und die gehen ins Gehirn und bewirken dort etwas Gutes. Sie gehen allerdings, meine Damen und Herren, nicht nur ins Gehirn, sondern sie gehen auch ins Sperma. Und dieses Sperma macht dann den nächsten Menschen. Und über die Mikro-RNA wird das dem nächsten Menschen auch weitergegeben. Sie haben hier die wunderbare Arbeit und die zeigt Ihnen Hippocampus-Sperma, Placebo-Aktivität. Also hier sehen Sie wirklich große Unterschiede und diese Unterschiede begleiten dann letzten Endes das Kind, ob man es möchte oder nicht. Und das Gleiche gibt es auch in der Eizelle. Auch in der Eizelle gibt es diese Mikro-RNA im Ovar und auch die Mutter kann das weiter vererben. In diesem Neuroarchiv, in diesem Geheimarchiv, meine Damen und Herren, wären, ich sage Konjunktiv, wären zum Beispiel auch die Informationen für den sechsten Finger, wen wir denn gebrauchen würden. Aber die Evolution hat gesagt, ihr kommt mit 5 Fingern aus. Es würde sich energetisch nicht auszahlen, einen sechsten Finger zu machen. Allerdings die Anleitung, und das ist diese wunderschöne Arbeit in Nature Communications, die Anleitung wäre vorhanden. Und man müsste sie aus der Tag-DNA nur rausnehmen, wenn man es wirklich eines Tages braucht. Brauchen wir momentan nicht. 6 Finger an jeder Hand, es wäre möglich, hat auch die Süddeutsche damals diesen Artikel gereviewt. Vor einiger Zeit durfte ich mit Reinhard Messner eine sehr schöne Diskussion führen und er hat etwas erzählt, was mich berührt hat. Nämlich, Er hatte einen Vater, der mit ihm Bergsteigen ging, und er hat ihm das alles erklärt und er hat das von ihm sich abgeschaut. Er hat selbst gar nicht so wenige Kinder, die nicht Bergsteigen gehen und denen eigentlich nichts gezeigt haben, aber ab und zu geht er mit denen spazieren und da bemerkt er dann, die waren schon in der Pubertät, dass sie plötzlich Handgriffe, Bewegungsmuster entwickeln, die er ihnen nie gezeigt hat und die auch nie im Gespräch waren. Dass er die Abfolge von Bewegungen, dass die offensichtlich in den Kindern wieder aufgetaucht sind, und er hat gesagt, daran erkenne ich, dass die meine eigenen Kinder sind und nicht möglicherweise von einem anderen Vater. Also die MikroRNA hat auch er in diesem Gespräch indirekt bemüht. Und das würde weitergehen. Es wäre eine weitere Perspektive, über die zu reden, uns heute die Zeit fehlt. Nämlich die Frage ist, und das hat die Neue Zürcher vor kurzem berichtet, ob möglicherweise auch in uns die große Angst der Bestzeit gespeichert ist über die MikroRNA. Und dass dann, wenn Epidemien kommen, dass dann möglicherweise das noch einmal abberufen wird und die Hysterie erklären könnte, die derzeit auch das ganze Erdreich befällt. Sie sehen hier, so kann das im Feuilleton in der DNA sichtbar werden? Ist das möglicherweise auch hier gespeichert? Oder diese wunderschöne Zeit, der wunderschöne Feuilleton von einem sehr berühmten Philosophen, Sie sehen von gestern oder vorgestern war das in der Neuen Zürcher Zeitung, das menschliche Subjekt ist ein passives, leeres Medium, das ständig von kulturellen Elementen infiziert wird. Er verwendet sogar das Wort infiziert, die sich in Windeseile zwischen den Individuen ausbreiten. Vorgestern in der Neuen Zürcher Zeitung. Also hier gibt es neue Aspekte, die nicht nur die Medizin, sondern möglicherweise auch die Gesellschaft verändern. Und die natürlich auch unter Umständen ängstlich machen können. Denn diese MikroRNA kann man auch in Frühembryonen initiieren. Man könnte es. Und man könnte damit, FAZ hat genau darüber berichtet, den Code für eine junge Haut stimulieren. Der Billionärscope in Silicon Valley. Hier wird wahnsinnig geforscht und hier wird auch versucht, innerhalb weniger Zellen, innerhalb weniger Tage aus einer alten Haut eine junge zu machen. Ob das, meine Damen und Herren, nur Zukunftsmusik, reine Utopie ist oder ob sich hier etwas tut, das werden die nächsten Jahre zeigen. Und so kann man zusammenfassen, dass neben dem bereits entschiedenen Duell zwischen Hegel und Marx gibt es noch ein zweites, das seltener wahrgenommen wird. Sie wissen, Hegel, 250. Geburtstag derzeit, nämlich die Konstellation von Hegel mit Darwin. Und da stehen zwei große Evolutionisten gegeneinander. Und ihre Schlacht, meine Damen und Herren, ist noch nicht ausgefochten. Und ich glaube, an dieser Front stellt sich das heutige Denken auf. Wir sehen jetzt eine Titanenschlacht zwischen der naturalistischen Weltauslegung und der allgemeinen Kulturtheorie. Und das ist der große Kampf unserer Zeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.